Einen schönen guten Abend. Wir haben heute ein gutes Thema. Ruhe in unruhigen Zeiten. Ruhe in Gott. Sag es Jesus, ganz ruhig verpetzen, was da passiert. Verstehst du? Einfach sagen, mir geht schlecht, mir drückt der Schuh hier und dort. Was auch immer es sei. Ruhe in unruhigen Zeiten. Ich habe hier einen Einstieg von Dostojewski, ein Wort. Nur die Ruhe ist die Qualität, die unserem Leben gibt. Nur die Ruhe. Aus der Ruhe heraus, da beginnt das Leben. Da kannst du kreativ sein. Jeder, der aus der Ruhe kommt, hat eine große Kraft. Jesus sagt, und das ist mein Bibelwort, was ich hier weitergeben möchte, ruht ein wenig. Ruht ein wenig. Geht ein bisschen schlafen, macht eine Mittagspause, macht Siesta, was auch immer sein mag. Jesus sagt in Matthäus, oder in Markus 6 oder Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Ruht ein wenig, ruht ein wenig. Und du glaubst gar nicht, was eine Ruhe ausmacht. Als ich zwischen früher von Norddeutschland nach Süddeutschland gefahren bin, unterwegs habe ich so Mittagsschlaf gemacht oder das Schläfchen gemacht vor ein paar Minuten. Und da habe ich mich regeneriert, mich erholt und konnte wieder weiterfahren. Bisschen Ruhe. Du glaubst gar nicht, was die Ruhe in deinem Leben bewirkt. Kommt her zu mir, die Musik und Belangzeit oder hier Markus Kapitel 6. Geht an einem einsamen Ort und ruht ein wenig. Ruht ein wenig. Mach ein bisschen Pause. Mach mal Pause. Und egal, was du da nachher trinkst, verstehst, vollkommen egal. Aber mach mal Pause. Bei Jesus findet die Seele Ruhe und Geborgenheit in unruhigen Zeiten, in stressigen Zeiten, in anstrengenden Zeiten. Ruhe, einfach so ein Mittagsschläfchen. Das reicht schon. Verstehst du, ein paar Minuten und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Ganz besonders in kritischen Zeiten, Ruhe ein wenig. Weißt du, schalt mal ab, dreh alles aus und ja, zieh den Stecker raus und dann hast du Frieden. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, die euch abmüht. Ich will euch Ruhe geben. Das ist, was zu uns der Heiland empfiehlt. Wir finden Ruhe in Abgeschiedenheit, in Einsamkeit, an einem einsamen Ort. Du glaubst gar nicht, wie glücklich ich war. Ich habe mal für ein paar Wochen eine Hütte gemietet mir von einem Bruder in der Einsamkeit im Wald, eine Hütte. Und dort habe ich nur Getränke mitgenommen und gefastet und gebetet und einfach mir Zeit genommen, um einfach das Leben zu genießen. Dort habe ich das Leben auch wirklich entdeckt, in der Abgeschiedenheit. Ja, such dir einen Platz, wo wir allein sein können, wo du allein sein kannst, abseits von dem Lärm dieser Welt, von dem ganzen Tamtam und die ganzen Lichter, die ganze Reklame, das ganze Werbung, was auf einen so einstürzt, ja, den ganzen frommen Umtrieb, von dem ganzen Rabatz, was da alles draußen passiert, die ganzen Aktivitäten, der ganzen Betriebsamkeit, was auch immer sein mag, das Jagen nach Geld und Glück und Erfolg und Leben, ruh ein wenig, geh schlafen. Geh schlafen. Bei Jesus kommst du wieder runter auf dem Teppich. Ja. Ja, kommt her zu mir, sagt er, kommt her an einem einsamen Ort und ruht ein wenig. Also das hat mich fasziniert. Das hat mich fasziniert. Ich kann ein wenig ruhen beim Heiland. Ich werde nicht vergessen, der Mann, der das Kreuz hier mir geschenkt hat, der Pastor, der vor mir war, ein Senior-Pastor, der war über 80 Jahre, und ich sagte, Johannes, du kannst das Kreuz bestimmt gut irgendwo gebrauchen, und das gebrauche ich schon all die Jahre hier. Der kommt eines Tages zu mir und sagt, Johannes, Entschuldigung, ich habe einen Traum gehabt von dir. Ich war natürlich schon schockiert, denn wenn Leute schon von mir träumen, ja, was passiert dann da? Und dann sagte ich, Gott hat zu mir gesprochen, nachts im Traum, Johannes, ich muss dir was sagen. Und dann redete der wie Katze um den heißen Brei, ich muss dir was sagen. Er sagt, Otto, sag doch mal, was du sagen willst. Was hat Gott über mich zu dir gesagt? Dann sagte, ich war junger Pastor, dynamisch, voller Action, also ich habe Freiversammlung gehabt morgens, also nachmittags auf dem Schlossplatz, dann Bibelstunde, Jugendstunde, Gebetstunde, ach, was weiß ich, was ich alles gehabt. Dann sagte der Herr zu ihm gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Das hat mich schockiert. Und dem laufen Tränen runter. Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und weißt, was ich gemacht habe? Die Hälfte meiner Gottesdienste habe ich zusammengestrichen. Die Gebetsstunde habe ich zusammengestrichen, Jugendstunde habe ich zusammengestrichen. Ich habe gesagt, es reicht, wenn ich dann am Sonntag einmal predige. Und dann habe ich meine Familie genommen und bin in Urlaub gefahren, am Gardasee damals. in aller Liebe, dann kommt mir die Pastorenfrau, also die Schwester von diesem Bruder, das Kreuz mir gegeben hat, der hat gesagt, weißt, wenn das mein Mann gehabt hätte, dann wären meine Kinder noch heute alle bei dem Heiland. Und die Kinder, die haben mir erzählt, ja, die Gemeinde hat unsere Jugend gefressen, unsere Kindheit gefressen. Wenn die Gäste kamen, haben sie erst alles die Gäste bekommen. Die haben den Vorzug gehabt und wir sind erst hinterdrein gegangen. Und manche Gäste, die zu uns kamen von der Gemeinde, die waren so verfressen. Die haben alle einen Kuchen aufgegessen, was für uns gebacken wurde. Ach, was sie mir erzählt haben. Die haben gesagt, wir haben nicht Gott verloren, aber wir haben die Gemeinde. Wir wollen mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Alle 5 Kinder, ja. Und er arbeitet sich in der Menge deiner Wege. Das hat mir der Herr durch diesen Bruder gesagt. Und ich habe das gelernt in meinem Leben. Abstriche machen, Abstriche machen, Abstriche machen. Nicht so viel für den lieben Gott machen. Der soll selber sein Geschäft machen und dafür sorgen. Kommt her zu mir an einem einsamen Ort und ruht ein wenig. Nicht so voller Action sein. Ja, in den Leidenschaften des Fleisches, verstehst du, was habe ich alles gemacht? Und ich habe gedacht, ich diene Gott. Ich muss für Gott eifern. Der Eifer um sein Haus hat mich gefressen, habe ich gedacht. Ja, der frisst uns und macht uns kaputt. Der Eifer um sein Haus, dieses Pharisäertum, der Schein dieser Religion macht uns kaputt. Kaputt unsere Familie, kaputt unsere Gesundheit, kaputt alles Mögliche. Deshalb werde ruhig, ganz still, ja. Gott will, dass wir unversehrt sind an Seele, Geist und Leib, dass wir ruhig sind, gelassen sind, dass wir uns nicht kaputt machen, dass wir uns nicht zu Tod fasten, nicht zu Tod beten, nicht zu Tod glauben, was auch alles sein mag. Weißt du, diese geistliche Ausgewogenheit ist so wichtig. Das will der liebe Gott. Und nicht, dass wir Pharisäer und Schriftgelehrte werden. Viele machen sich fertig durch unnötige Gedanken, ja. Durch unnötige Aufgaben, das muss man für den Herrn machen, sein Haus bauen. Ja, lass doch. Gott braucht keine Häuser aus Stein. Gott braucht keine Tempel, keine Kathedrale und was weiß ich. Ja. Und das Problem war, da heißt es von den Jüngern, sie haben nicht einmal Zeit gehabt zum Essen. Stell dir mal sowas vor, die waren so voll im Reich Gottes aktiv, im Gebet, im Dienen, im Helfen, im Tragen, im Versorgen der Leute, dass sie nicht einmal Zeit hatten zum Essen, steht ja in der Bibel. Kannst nachlesen. Ja, wir sollten auch den Herrn genießen. Wir sollten den Herrn kennen und einfach die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja, und einfach im Liegestuhl liegen, die Sonne angucken, den Wind vorbeipfeifen lassen. Ja, und einfach sagen, lieber Gott, das ist wunderbar. Und guck mal den Spatz da, und guck mal das da, und guck mal das da, den Käferchen. Ja, ich bin mal in Italien, Lago Maggiore, irgendwo in der Schweiz, Lago Maggiore, das ist Schweiz. Und da kommt eine Eidechse und die krabbelt mir auf die Hand, die krabbelt hoch. Ja, du glaubst gar nicht, wie angenehm das ist, dass so eine Eidechse, die die Hand hochkrabbelt, wenn du still bist und ruhig bist. Sonst passiert gar nichts, verstehst du? Sonst hauen die Tiere alle ab, wenn du nervös bist und unruhig bist. Ich will nur sagen, es ist so wichtig, die Ruhe zu haben. Ruht ein wenig, sagt der Heiland hier, nicht ich. Und genieß mal diese süße Speise. Genieß die Kost. Lass es mal zergehen auf der Zunge. Ja, betrachte die Bibelworte. Was hat er gesagt? Und weißt du, die Juden lesen die Bibel von hinten, nicht von vorne. Die lesen von hinten, vom Ziel her. Fang an, die Bibel von hinten zu lesen. Vom Thron Gottes her, von der Herrlichkeit her, von der Offenbarung her. Und Jesus hat mich hier rausgeholt aus dem ganzen frommen Gedränge, als der Pastor da sagte, also dieser alte Bruder sagte, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Ich war so entsetzt, dass der liebe Gott ihm das sagt. Eigentlich hätte ich erwartet, dass er mich ermutigt und sagt, Johannes, mach noch mehr für den Heiland, werde brennend für den Herrn. Nein, er sagt, werde ruhig, ganz ruhig. Und dann hat seine Frau gesagt, weißt du, wenn das mein Mann gemacht hätte, meine Kinder wären heute beim Heiland. In meiner Bibel heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Warum bei manchen Familien, bei manchen Leuten, das weiß ich heute jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, nicht beim Heiland sind, weil sie nicht das tun, was in der Bibel drin steht. Kommt und ruht ein wenig. Werde still. Ja, ruht ein wenig. Komm raus aus diesem ganzen frommen Gedränge. Komm in die Stille. Fang an zu fasten. Werde ruhig. Werde gelassen. Nimm alles nicht so dramatisch. Und mach nicht alles gleich so eine Tragödie. Gott segne die Passivität. Ja, die Müßiggang, die Faulheit in aller Liebe. Guck mal, das sage ich jetzt als Pastor. Es segnet einen in der Faulheit, in der Ruhe. In der Gemeinde an Ephesus lässt er sogar in einem Sendschreiben schreiben. Das war die alte Gemeinde, eine Urgemeinde. Und er sagt, du tust länger, je mehr, aber ich abwider dich, weil du verlässt die erste Liebe. Viele Christen, die sind eifrig für Gott, aber die verlassen die erste Liebe. Was ist das, die erste Liebe? So wie du, als du zum Heiland kamst, die erste Liebe, du konntest mit dem Heiland reden, warst verliebt. Weißt du, wenn du verliebt bist, vergisst du die Stunden, da gibt es keine Zeit mehr, verstehst du, alles ewig. Die erste Liebe. Wie viel ist Passivität, ihr Todesurteil? Sie haben ein schlechtes Gewissen. Ich habe nicht genug für Gott gearbeitet. So was mir. Ich weiß jetzt, wovon ich spreche. Ich predige schon über 50 Jahre. Ich habe meine eigene Erfahrung mit Gott gemacht. Mir muss niemand mehr erzählen, wie das funktioniert. Du hast schlechtes Gewissen. Hast nicht genug gebetet? Hast nicht genug geglaubt? Hast nicht genug Zeugnis gegeben? Hast nicht genug Traktate verteilt? Bist nicht genug von Haus zu Haus gerannt? Ja, so vieles. Wir müssen lernen, an seiner Gnade zu genügen, kein Pharisäer zu sein wie der Apostel Paulus oder was weiß ich, welcher Heilige dort in der Bibel ist. Ja, es gibt so viel frommen Zwang, Leistungszwang, ich muss. Da kommt zu mir einer, der sagt, Bruder Matthäus, wie viele Stunden betest du? Und ich musste sagen, ich bete fast gar nicht, in aller Liebe. Der ist geschockt gewesen. Ich bin mit dem Herrn ständig verbunden. Ich habe Standby, verstehst du? Ich bin mit Gott im Kontakt jeden Tag. Ich rede und frage, lieber Gott, was würdest du heute machen und sowas. Ich muss nicht ständig auf den Knien rutschen. Und da kommt ein Bruder aus Barbados zu mir mal zu Besuch. Der kniet sich mittags um 11 Uhr hin und fängt an zu beten. Ich muss meine Gebetszeit einhalten. Er sagt, nein, Bruder, wir müssen jetzt Hausbesuche machen. Wir müssen das machen. Ich kann nicht um 11 Uhr beten. Wenn ich bete, bete ich morgens in aller Herrgott früh. Aber nicht um 11 Uhr am Tag. Da ist dem Herrgott die Zeit zu gestohlen. Aber so viele haben zwangshafte Aktionen, die müssen was tun. Der Teufel kam zu Jesus und er will ihn zwingen zu dem und jenem. Lass dich zu gar nicht zwingen und schon gar nicht zu frommen Sachen. Das passiere dir nicht, dass du ans Kreuz gehst und so weiter. Und dann sagt Jesus, Teufel hinter mir, verschwinde. Ich will mit dir nichts zu schaffen haben. Und es war sogar der Apostel Petrus, Satan hinter mir. Ja, das war der Petrus. Du bist mir ärgerlich. Stell dir mal vor, der Heiland sagt dem Petrus, der seinem Jünger, der ihm nachfolgt, du bist mir ärgerlich. Bist mir zuwider. Du sagst, was nicht göttlich ist, ja. Wir müssen herausfinden, was ist göttlich und was ist menschlich. Menschlich ist, ich habe meine Arbeit getan, mein Tagwerk erledigt, komm nach Hause, leg mich hin auf der Couch oder was auch immer ist. Aber die meisten schaffen das nicht, die müssen noch zu Hause arbeiten, die müssen noch weiter kämpfen und ringen. Der Petrus war dieser Satan, der zum Heiland gesagt hat, schone dich. Du musst auf deine Beratungsdienste pfeifen und aufpassen, auf deine Seelsorger, die sagen, du musst mehr beten, mehr glauben, mehr geben, mehr das. Nein, weißt du, was der Heiland möchte? Weniger. Du bist enttäuscht von mir, was ich dir sage. Weniger. Ruht ein wenig, hat der Herr Jesus gesagt zu seinen Jüngern. Er hat das seinen Jüngern geraten. Das war guter Ratschlag. Ruht ein wenig. Seid nicht so hektisch. Seid nicht so stressig. Seid nicht so nervös. Seid nicht so fromm. Du wirst krank durch deine Frömmigkeit. Die meisten Leute, vor allem religiöse Menschen, freikirchliche Menschen, charismatische Menschen, die werden krank durch ihre Religiosität. Wir müssen den Herrn loben und preisen. Nein. Komm runter. Ja. Und dann sagt der Herr Jesus den Jüngern hier, geht an einem einsamen Ort. Geht in den Wald. Geht auf den Friedhof. Geht an einem einsamen Ort. Und das ist das, was Jesus ratet. Die innere Ruhe zu ruhen. Sich zu entspannen. Sie gehen lassen. Die Seele bammeln lassen. Was auch immer sein mag. Ja. Ein ruhiges Herz zu haben, ja, still zu werden. Mach dir keine Sorgen. Du kommst in den Himmel so oder so. Da musst du nicht groß sorgen. Wie auch immer. Am siebten Tag, als Gott die Welt geschaffen hat, und das war Haufen Arbeit, da ruhte er, der gute Mann. Verstehst du? Da ruhte er von seinen Werken. am siebten Tag. Offenbarung Kapitel 1, 8 Vers 1, da heißt es, es war eine Stille im Himmel, ja, für eine halbe Stunde. Wann war deine halbe Stunde, wo du die Stille gehabt hast, wo du dich ausgeruht hast, dich hingesetzt hast, hingelegt hast? Ich habe einen Indianerhäuptling bei mir mal zu Gast gehabt. Da kommt er nach dem Gottesdienst, legt sich bei mir im Wohnzimmer auf den Boden hin. Habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Bruder, so ein Mann Gottes, ein Häuptling, ein richtiger Häuptling, nicht nur ein gespielter Häuptling, der legt sich auf den Boden. Dann sagt er, unsere Vorfahren haben sich auf der Erde hingelegt. Sie haben genossen die Ruhe. Ja, sich auf der Erde hingelegt. Ruhe ein wenig. Und da war eine Ruhe für eine halbe Stunde. Und im Psalm 54, Vers 7 lese ich, wer wird mir Flügel geben wie die Taube, damit ich fliege in der Wüste und ruhe. Ich habe mich mal in der Wüste Jude mal von meiner Gruppe mich abgesetzt, bin in eine Mulde reingegangen und dann höre ich mein Herz bubbern, verstehst du? Mein Herz klopfen, verstehst du? Das habe ich vorher gar nicht gewusst, dass ich ein Herz habe überhaupt. Ja, Ruhe, verstehst du? Kein Vogel, kein Käfer, gar nichts da, verstehst du? Du hörst sogar dein Herz und die meisten Leute hören ihr Herz nicht mehr, leider. Gott sagt in Hosea Kapitel 2, Vers 14, ich will sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu ihrem Herzen reden. Wann hat Gott zu dir das letzte Mal zu deinem Herzen geredet? Sei doch ehrlich. Kommt her, ruht ein wenig. Weißt du, Gott spricht zu uns, wenn wir ruhig geworden sind, wenn der ganze Stress, die ganze Hektik vorbei ist. Gott will uns in die Wüste locken und deshalb macht der liebe Gott manche krank, legt sie ins Bett. Ja, die können nur die Decke angucken und dann die Gedanken kreisen lassen. Und ich möchte sagen, weißt du kannst von mir denken, was du willst. Auch die Krankheit ist ein Segen in aller Liebe. Da kannst du die Decke angucken, dann liegst du da und du wartest auf den Morgen, verstehst du, die ganze Nacht über. Und dann kannst du nachdenken, ich will sie locken in die Wüste und zu ihrem Herzen reden. Gott will zu deinem Herzen reden, nicht nur zu deinem Kopf und zu deinen Ohren und zu deinen Augen. In die Wüste locken. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, gleich nach der Taufe. Verstehst du? Und dann wurde versucht, nach 40 Tagen, ja, getestet. Taugt dein Glaube überhaupt? Was ist dein Glaube überhaupt? Was wert? Dort will Gott zu unseren Herzen reden, uns geistlich motivieren, uns führen, uns, ja, dass wir Fortschritte machen. Das nicht, und das nicht, und das auch nicht, und das andere auch nicht. Verstehst du? Dann lernst du plötzlich, Geister zu unterscheiden. Die meisten können gar nicht die Geister unterscheiden, die glauben, alles ist der Heilige Geist, vergiss es. Ja? In der Wüste lernst du die Vollendung, was ist richtig und was ist falsch. Da hörst du dein Herz. Verstehst du? Ja? Das, die Stille. Gott will uns in die Stille führen, in die Ruhe führen. Ruht ein wenig ist mein Thema heute. Ja, das ist ein Bedürfnis, was der moderne Mensch in dieser Zeit hat, überhaupt. Ja, der moderne Mensch. Du sollst zur Ruhe kommen. Es trat eine Stille ein in der Hektik. Offenbarung Kapitel 8, verstehst du? Da wurde eine Stille für eine halbe Stunde. Das reicht schon vollkommen, eine halbe Stunde, dass du mal Ruhe nimmst für deine Seele und hörst, was hat der Heilige Geist mir zu sagen. Der Teufel will uns nur entwurzeln, uns vom Herrn trennen. Nur Hektik, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, dort musst du hin. Ha, Halleluja, jetzt kommt Pastor sowieso, der Evangelist sowieso, die Konferenz sowieso, die Bibelschule, die Bibelstunde und das. Na, vergiss das alles. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Das war eine der ursprünglichen Botschaften, die Gott mir gegeben hat. Ja, der Herr lockt jeden Anfänger, der mit dem lieben Gott anfängt, zurück in die Wüste, in die Stille, in der Einsamkeit. Dass wir mit Gott reden, dass wir allein mit Gott sind, in einer Hütte irgendwo. Ja. Durch seine Gnade werden wir erleuchtet, damit dort wachse ich dann, dort werde ich gefestigt, dort schreibe ich von Tugend zu Tugend, dann merke, Mensch, was ist mit dir los? Bei dir stimmt was nicht, verstehst du? In der Menge deiner Wege zerarbeitest du dich, Bruder, Schwester. Er führt uns weg von allen Äußerlichkeiten, von dem ganzen frommen religiösen Getöse da, mit dem ganzen Klimbim. Ich sage euch eines, ich bin schon Pastor 55 Jahre. Ich habe schon vieles erlebt, bin mit allen möglichen Wassern schon gewaschen. Ja, alles ist nur Klimbim. Ja, alles nur Klimbim. Ein frommer Rummel, ja. Da werden Leute verherrlicht, Starkult, Personenkult. Weißt du, oh, hier ist gut zu sein, hier ist gut zu sein. Und am Schluss sehen sie nur noch Jesus allein. Ich bin so weit gekommen in meinem Leben, dass ich nur noch Jesus allein sehe. Ich pfeife auf Moses, ich pfeife auf Elia, ich pfeife auf all die ganzen Heiligen. Ich sehe nur noch Jesus, bin entsetzt. Nur noch Jesus, der bleibt mir noch übrig. Ja, dir eine Hütte bauen und dem, und uns natürlich auch eine Kapelle. Weißt, wir werden erlöst von der ganzen Vergötterung immer wieder. Ich habe in Süddeutschland, als ich die Gemeinde übernommen habe, einen kleinen Hauskreis noch von diesem Bruder hier mit dem Kreuz hier. Und da rief mich immer wieder jemand an, kannst du mir sagen, wer heute predigt? Verstehst du? Der ist nur gekommen, wenn der und der und der gepredigt hat. Wer wird heute predigen? Ja, und das sind die dummen Leute. Wer predigt heute? Am besten ist es, wenn niemand mehr predigt. In aller Liebe. Du musst selber die Bibel lesen. Wer predigt heute? Immer wieder angerufen. Er sagt, hör doch auf. Es kommt nicht von Menschen. Es ist, ob der Heilige Geist da ist oder nicht. Verstehst du? Nicht. Wer predigt heute? Ja. Da sind so viele wirre Gedanken in frommen Kreisen. Fang an zu ruhen. Wenn niemand predigt, passiert am allermeisten vom Spurgeon, diesem großen Prediger in London, der jahrelang über 10.000 Leute in seiner Gemeinde hat, wie der sich bekehrt hat. Da irgendwann hat er als junger Bursche einfach den Gedanken gehabt, ich sollte endlich mal in die Kirche gehen. Und es hat aber geschüttet, was es säuchelt. Hunde und Katzen, sagen die Engländer. Es geschüttet. Und dann geht er in die nächste Kirche, in die nächste Kapelle rein. Und da ist kein Prediger da. Da ist der Älteste, der liest nur aus dem Stammbaum Jesu. Der zeugte den und der zeugte den und der starb. Der zeugte den und lebte so und so viele Jahre und starb. Dann sitzen die Leute und sagen, endlich mal haben wir einen Bruder oder einen Fremden in der Gemeinde. Einen Bärtigen damals, so wie der Spörtchen war. Endlich haben wir einen so einen Fremden, Ungläubigen in der Gemeinde. Und dann steht der Älteste da und liest nur, der zeugte den und der starb und so weiter. An dem Tag hat sich der Spörtchen bekehrt. Verstehst du? Nicht, wenn der perfekte Prediger vorne predigt, sondern wenn der Depp vorne predigt, dann bekehren sich die Leute in aller Liebe. Verstehst du? Die nichts wissen, das was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Ich predige ja gegen mich selbst jetzt im Augenblick. Ja, komm zur Ruhe, komm zum Frieden. Entdecke den Segen der Schwachheit, der Einsamkeit, der Geringschaft. Ja, und er bekehrt sich und wird einer der größten Prediger überhaupt in London damals zu jener Zeit. Dieser Spörtchen, lies mal seine Geschichte. Segen ist alles, was von Gott kommt. Weißt du, und Gott segnet nur dann, wenn nichts ist. Wenn nichts passiert. Wenn gar nichts läuft. Ja, da passiert der Segen. Da arbeitet Gott, da verherrlicht der Herr Jesus Christus sich, der Heilige Geist. Ruht ein wenig. Du solltest eigentlich, wenn du was für Gott erreichen möchtest, gar nichts mal tun, mal ein bisschen faul sein. In aller Liebe. Das sagt der Pastor Matutis. Ruht ein wenig. Geht in die Einsamkeit. Mach nichts. Und dann hast du am allermeisten gemacht. Und was geschafft. Wo wir niemand was beweisen müssen. Wo ich einfach meine Seele baumeln kann. Einfach glücklich sein kann. Einfach happy. Ja. Wo wir, hier können wir reifen. Hier können wir die Sachen dann verarbeiten in der Einsamkeit, in der Stille, in der Hütte, draußen, irgendwo auf dem Berg, ja, im Wald oder im Auto. Ja, zeitlang habe ich so die Gewohnheit gehabt, wenn ich beten wollte, da bin ich auf den Parkplatz gefahren, habe die Scheiben hochgedreht und dann im Auto gebetet, ja. Bis mir jemand geklopft hat, was machen Sie hier? Die haben gedacht, ich bin da ein Spitzel oder sonst was, ja. Wir müssen die Dinge verarbeiten in der Stille. Und weißt du, wo ich die meisten Inspirationen bekomme? Auf der Toilette, am stillen Ort, ja, ein einsamer Ort, wo die Tür zuschließe. Und deshalb sagt der Heiland, wenn du mit mir reden willst, geh in die Kammer, schließ die Tür zu, was es auch immer ist. Du musst es verdauen, verarbeiten, in aller Liebe. Du musst nach dem Sinn des Lebens fragen, was ist das Leben, wofür lebe ich, wofür arbeite ich? Die Stille, die Ruhe. Ich möchte dich ermutigen, gerade in dieser hektischen Zeit, in der wir heute leben, ist es so eine stressige Zeit, die Leute haben gar keine Zeit, nur noch, dann arbeiten sie da am Smartphone, die können nicht mal geradeaus über die Straße gucken, ruhig werden. Lass doch dein Handy zu Hause, dann ist nicht kontrolliert, von niemand. Verstehst du? Dann bist du zufrieden. Dann bist du ruhig und gelassen. In der Wüste, in der Stille. Und Gott hat seine Leute immer in die Stille geführt. Denk an Moses, 40 Jahre. Da kann er die ganze Weisheit Ägyptens vergessen, über den Haufen schmeißen. Die Stille, die Stille. Auch Jesus hier. Und erst nachdem er aus der Stille herauskam, dienten ihm die Engel, nicht der Teufel. Die Engel dienten ihm. Lies mal die Geschichte Jesu nach der Versuchung. Und die Engel dienten ihm. Wenn Engel uns dienen, dann haben wir ein ruhiges, gelassenes Leben. Dann sind wir andere Menschen. Dann leben wir aus der Fülle Gottes, was auch immer auch sein mag. Wenn die Engel uns dienen, dann wachsen wir, dann gehen wir vorwärts. Die Ruhe ist es. Ruht ein wenig. Wann hast du zum letzten Mal geruht? In aller Liebe. Muss mir nicht beantworten. Aber beantworte selbst diese Frage. Wann habe ich zum letzten Mal geruht? Nicht geschlafen, sondern richtig geruht. Die Ruhe Gottes ist ein Geschenk, eine Lebensweise. Die meisten Leute haben das verlernt, ja. Und die Ruhe kannst du nicht kaufen. Das ist eine Gabe Gottes, die musst du nur genießen, einfach gebrauchen in deinem Leben. Die ist umsonst, die Ruhe. Verstehst du? Hinlegen, Augen zumachen, nichts mehr denken und sagen, ich denke nichts mehr. Und dann gibst du deinem Geist Befehl, ich denke nichts mehr. Ich will nichts mehr denken. Und dann, weißt du, in dem Moment, da fangen an die Gedanken zu kreisen, alle möglichen dummen Gedanken. Und erst wenn die ganzen dummen Gedanken verflogen sind, dann bist du erst richtig so weit, dass du nichts mehr denkst. Gottes Ruhe wird umsonst gegeben. Und zwar wird jedem, der es will, aber er muss es wollen, verstehst du, zur Ruhe kommen. Wer das nicht will, der geht nach Indien nachher und geht in einem Ashram und meditiert, Yoga und was, der guckt noch was, ja. Sich einfach entspannen, Augen zumachen, sich fallen lassen. Wann hast du dich zum letzten Mal in die Hände Gottes fallen lassen? Herr, hier bin ich, kannst mit mir machen, was du willst. Einfach all das Alltägliche zu unterbrechen, einfach auf die Bremse treten, ruhig werden, sich von der Hetze zu lösen. Bin ganz still, sag gar nichts. Ich bin mal bei den Quäker gewesen, so Versammlung. Ich wollte mal die auch kennenlernen. Und die Quäker, das sind solche Leute, die auf den lieben Gott warten. Verstehst du? Ja, und da sitzen sie da. Da sind sie zusammengekommen. Sie warten auf ein Wort vom Herrn. Und wenn es nichts passiert, gehen sie wieder nach Hause, wie sie gekommen sind. In aller Liebe. Und das ist mir interessant und groß geworden. Ja, was, wenn Gott nicht redet, geht man wieder nach Hause, wie man hierher gekommen sind. Einfach auf Gott warten, auf ein Wort von Herrn. Und wenn der liebe Gott zu jemandem geredet hat, dann sagt der liebe Bruder, in der Gemeinde ist eine Brüderversammlung gewesen, und dann sagt der Herr, hat mir das Wort gegeben, der Gedanke kommt zu mir. Verstehst du? Was für Gedanken kommen, wenn du ganz stille bist, ruhig bist, nicht schnatterst, und fantasierst. Ruhe ist umsonst. Ruhe in Gott. Da muss nicht umfallen. Weißt du, die Charismatiker haben eine ganz neue Masche. Die fallen hin, die ruhen im Herrn. Das ist Dummheit. Verstehst du? Als mal einer hingefallen ist bei uns in der Gemeinde, habe ich gesagt, ja, was hast du gedacht? Ich habe nur die Decke angeguckt. Verstehst du? Aber das ist mehr als nur die Decke angucken. Ruhen in Gott. Ja. Das muss gelernt werden. Ruhen in Gott. Hast du es gelernt? Ein Gläubiger empfängt Gottes Ruhe. Der Jünger ruht im Herrn, ruht in seiner Gnade. Er muss nicht was leisten, er muss niemand was beweisen. Er weiß, er ist gar nicht sowieso, er lebt nur allein von der Gnade Gottes. Ja, er muss Gott nichts beweisen. Und lieber Bruder und liebe Schwester, du musst Gott nichts beweisen. Er weiß, was für ein Gemächte und Gebilde du bist. Ein Gestorbener ruht in Frieden. Ja. Da muss niemand was beweisen. Nicht mal einen Atemzug. Ja, Ruhe in Frieden. Da wird alles vertagt, da wird alles in die Hände Gottes gelegt, da wird alles Gott überlassen. Das ist Ruhe in Gott. Das will gelernt sein. Ruhe Gottes gibt es schon in diesem Leben. Muss nicht warten, bis du gestorben bist. Das ist schon zu spät eigentlich. Wir müssen jetzt in Gott ruhen. Mach du das, Herr. Du bist der Anfänger, du bist der Vollbringer. Du bist der, der mir das alles gegeben hat. Stell dir einen Toten vor. Dann kannst du beschimpfen, so viel du willst. Kannst ihn verdammen, verfluchen. Der bleibt still. Der sagt gar nichts. kannst ihn loben, kannst ihn in den Himmel heben und kannst was weiß ich was über ihn erzählen, der bleibt cool. Das ist ein Toter. Und die Frage ist, bist du schon gestorben, ruhst du schon in Gott, dass dir alles wurscht ist? Rutsch mit dem Buckel runter, verstehst du, nach mir die Sinnflut. Stell dir einen Toten vor, dann kannst du ihn beleidigen, kannst ihn kränken, kannst ihn entwürdigen, kannst ihn beschimpfen, kannst ihn anspucken, was auch immer, ja. Und kannst ihn loben, kannst ihn in den Himmel heben, alles. Der wird dir nichts sagen, dem ist alles egal. Der ist tot. Sind wir schon gestorben in Jesus Christus? Ruhe in Gott. Ja, Ruhe in Gott. Bleib dir ruhig. Ja, der Tote bleibt ruhig, er schweigt. Das würde kein Muck und kein mehr sagen. Und das ist auch der Herr Jesus, als er verhört wurde beim Herodes und Pilatus damals. Er schwieg, er stand still, er sagte gar nichts. Ja, redest du nicht, verteidigst du dich nicht, ja. Wenn du gestorben bist in Gott, wenn du in Gott ruhst, wirst du dich nicht mehr verteidigen, wirst nicht mehr Feuer und Flamme spucken, wirst gar nichts mehr tun, du wirst ganz still sein. Mir ist doch wurscht. Sag doch, was du willst. Ich lebe. Ich bin glücklich. Ja. Jesus blieb bei dem Verhört, bei der Verdammnis da, bei den Anklägern, bei den Beschimpfungen. Er schwieg. Er hat die Ruhe Gottes uns vorgelebt, was die Ruhe Gottes ist. Er schwieg. Wenn du schweigen kannst, bist du reif für den Himmel. Dieses Ruhen ist mehr als nur religiös sein. Halleluja, oh Gott, lieber Heiland. Nein, du bleibst ganz gelassen und ganz entspannt. Lass doch die Schwätzer. Lass die beten. Ja. Lass die mich verdammen. Lass sie machen, was sie wollen. Unsere wahre Kraft kommt aus der Stille, hat Dostojewski gesagt. Ja. Aus der Stille. Ruhe ist die Quelle jeder großen Kraft. Da kann ich anfangen zu malen, zu musizieren, zu predigen. Ja, aus der Stille, mir ist auch vollkommen wurscht, was die Leute sagen. In dieser unruhigen Zeit ist die innere Ruhe viel wichtiger als alles andere. In aller Liebe. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Bei all den verrückten Meldungen, was du hörst über Kriege in der Ukraine, was der Putin alles anstellt und so weiter, bei den ganzen Horrormeldungen, bei der ganzen Hektik, die Preise steigen, die Mieten werden teurer, bei dem ganzen Lärm und Stress des täglichen Lebens, ruhig bleiben. Ich werde schon leben. Ich mache die Tür zu, Fenster werde ich dicht machen, verstehst nicht mehr öffnen und so weiter. Ist egal, ich lebe weiter. Im Auge des Orkans bist du am allersichersten und getrost. Dort hast du die Ruhe. Ringsherum, da saust es nur mit 300 Stundenkilometer alles um dich herum. Aber du hast einen ruhigen Pol, bist gelassen, hast einen Frieden. Geschwister und Freunde, wir brauchen in dieser hektischen Zeit Gelassenheit, Gemütsruhe, Seelenruhe. Mir ist wohl in dem Herrn, singt Liederdichter. Du bist unerschütterlich. Ist egal. Egal, was passiert. Du musst anfangen, nicht mehr so fromm zu sein. Ja, ich muss beten, dagegen ankämpfen, aufhalten diese dunklen Mächte. Nein, sei gelassen. Lass die Dinge kommen, wie sie kommen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Ja, das ist etwas. Du hast eine Oase in dir selber, einen Ruhepol, ein Zuhause, ein Ort der Entspannung. Oh, ich preise den Herrn. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Eine Gewissheit, der liebende Vater ist da. Ich habe einen ruhenden Pol. Bin Vollkasko versichert. Fahr doch ruhig rein, mal. Lass doch die Karambolage kommen, verstehst du? Ich bin gut versichert. Das ist, wenn du das weißt, ich bin gut versichert, dann lass doch die Welt untergehen. Lass es passieren. Also ich fahre so in meinem Leben. Da kriege ich halt ein neues Auto. Ich habe einmal ein neues Auto gekriegt, weil jemand mir reingefahren ist, verstehst du? Ich war voll kaskoversichert. Ich habe das Schrottauto abgegeben und habe noch für Geld bekommen für das Schrottauto, verstehst du? Und habe ein neues Auto bekommen, ein nagelneuer Audi 100. Das Bedürfnis, diese innere Ruhe, das ist so wichtig, dass du diese innere Ruhe hast. Ich bin gut versichert, mein Leben ist in seiner Hand und niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Ja. Das ist so wichtig, gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Das soll uns begleiten. Egal, was da passiert, Gott ist mit mir. Gott ist bei uns. Ja, ja, selber ruhen. Das kann niemand dir sagen. Bitte beruhigen Sie sich, seien Sie doch still und ruhig.
Nein, das kannst du nicht. Das kannst du den Leuten predigen, so viel du willst, bis der Mund franzig ist, das werden sie nicht kapieren. Aber das musst du selber ergreifen. Ich ruhe in Gott, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Für mich ist es, ja, diese Ruhe, Abwesenheit von Dingen. Ja, selbst wenn ich das gut nicht erleben, aber ich habe eine innere Ruhe und lass mir diese Ruhe nicht nehmen, nicht stören und rauben von niemand. Ja, die Leute können quasseln und reden und machen, was sie wollen. Ich bin glücklich, ich weiß, Gott ist bei mir. Selbst wenn die Welt untergeht, ja, auch wenn sie mir nichts gönnen, Gott ist bei mir, Lob und Dank. Ja, ich lasse mich nicht aus dem Paradies vertreiben, ich bin im Paradies durch Jesus Christus, durch seine Gnade. Auch wenn der Teufel noch so viel schwätzt und redet und mir alles Mögliche vorgaukelt, welcher Gott auch immer. Ja, ich habe Frieden. Ruhe ein wenig. Ja, leg dich mal hin für eine halbe Stunde. Das tut dir gut. Der Spörtchen, der hat mal eine Depression gehabt. Weiß in seiner Kirche, da passierte nichts, aber irgendein dummer Kerl rief, Feuer, 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 Feuer. Und Leute wurden zertrampelt, alle wollten raus, in Sicherheit bringen, und in seiner Gemeinde starben da mehr als ein Dutzend Leute, und er hat so Komplexe gehabt, lieber Gott, guck mal, in meinem Gottesdienst, in meiner Kirche, bei meiner Predigt sterben Leute, werden zertrampelt, und dann hat Gott zu ihm gesagt, leg dich hin und schlaf mal. Ja, und er hat 24 Stunden durchgeschlafen, und da war die Depression vorbei. Viele Menschen müssen durchschlafen, wie der Spörtchen damals. Und dann wird ihre Depression verfliegen, wird gar keine Depression mehr da sein. Da wirst du keine schlechte Erinnerung mehr haben. Das ist alles vorbei. Das war mal dieses schlechte Gewissen. Unsere innere Ruhe kommt, wenn das schlechte Gewissen beseitigt ist. Meine Schuld ist vergeben. Das, was mich anklagt, das ist ausgelöscht. Hat kein Recht mehr in meinem Leben. Ja, weißt du, die ganzen äußeren Nachrichten, komm, schlaf doch mal, geh mal schlafen. Auch heute Abend, hör nicht die Nachrichten, was alles passiert. Geh ins Bett und schlaf ruhig. Und dann wirst du merken, morgen stehst du auf, ist die Welt wieder ganz neu. Die Sonne geht auf. Sorgen, Angst, Hass und Stress, all das bedroht uns, das zerstört unsere innere Harmonie. Schlafen gehen. Deshalb hat Gott die Nacht eingerichtet. Die Nacht sollte uns entspannen. Die meisten Leute können nicht mehr schlafen. Verstehst du? Die können nicht mehr schlafen. Um ruhig zu sein, muss der Mensch nicht nachdenken. Er muss nur träumen, so wie ein Kind. Also meine Kinder, die, das hat gefallen, wenn ich dich gesehen habe. Die lachen. Im Schlaf lachen die. Ja, wir sollten wieder schlafen und lachen können, nicht zittern und beben. Die Inder sagen, Ruhe kehrt in dein Herz ein, das nicht länger von Wünschen beherrscht wird, so wie ein Feuer aufhört zu lodern, wenn das Feuer keinen Brennstoff mehr hat. Ja, gieß nicht noch Öl ins Feuer, höre noch, oh, war dann das, oh, mein lieber Mann, habe ich gar nicht gewusst, nein. Hör das ganze blöde Zeug, was die Nachrichten verbreiten, gar nicht hin. Schalt ab. Schalt dein Fernseher ab. Schalt dein Computer ab. Schalt dein Radio ab. Schalt dein Telefon ab. Da ruft mich eine Frau ständig immer wieder an. Oh, weißt du, Bruder, mal, du das, der ganze Tag ist bei mir vermisst, wenn die und die anruft. Habe ich gesagt, heb doch nicht das Telefon ab. Du bist ja selber schuld, wenn du das Telefon abhebst. Und das hat sie gelernt, ihr Telefon nicht mehr abzuheben, wenn die Person anruft. Der hat immer sich angewöhnt, morgens im Herrgott früh anzurufen. Wenn der Teufel versteht, dir den Tag zu vermasseln in aller Herrgott früh, dann ist der ganze Tag vermasselt. Nimm das Telefon nicht ab. Oder zieh den Stecker raus aus dem Telefon, wenn es geht. Dann ruft dich niemand mehr an. Ruhe kehrt in dein Herz ein, wenn deine Wünsche schweigen, wenn du keine Wünsche nicht mal nachführst. Ach, das wünsche ich mir auch noch. Hör auf, den Quellekatalog oder, was weiß ich, Otto-Katalog zu lesen oder welchen Katalog auch immer. Das könntest du haben, das könntest du haben, das müsstest du haben, das bräuchte ich noch, verstehst du? Die ganze Werbung, hör doch auf, die ganze Werbung zu lesen. Das, was du brauchst, das such dir, kauf dir, und wenn du nicht, früher war es in der DDR so, da musstest du halt erst dein Geld haben und bar bezahlen. Wenn du nicht bar bezahlen kannst, vergiss den ganzen Schmarrn. Kauf es nicht. Ja. Du hast mehr vom Leben. Und in der Bibel heißt es auch, jemand, der einfach in der inneren Ruhe hineingegangen ist, der ist einer, als wenn er Städte beherrscht. Glaub doch nicht, du wirst mit Christus regieren. Du wirst mit Christus nicht regieren, wenn du nicht gelernt hast, jetzt schon zur Ruhe zu kommen, jetzt schon still zu sein. Lass doch. Nicht die Reiche zu erobern, sondern sich selbst zu besiegen, ruhig zu werden. Geht ein wenig schlafen, ruht ein wenig, hat der Hallen gesagt. Nur in einem ruhigen Teich, da siehst du dein Spiegelbild. Ja, früher haben sie keinen Spiegel gehabt, aber im Teich haben sie reingesehen, den Spiegel, verstehst du, ist sein Bild. Siehst du die Lichter der Sterne. Ruhe und Einsamkeit sind die besten Freunde der Seele. Ruhe. Ich predige die Ruhe heute. Wir gehen auf diese Weihnachtszeit. Der Heiland wird geboren, aber die meisten Leute sind voller Hektik, voller Stress. Das muss noch verkauft werden, das muss noch an den Mann gebracht werden, das muss noch getan werden, da muss noch der Baum geschmückt werden, da muss das und jenes getan werden. Ja, die haben keine Ruhe. Komm zur Ruhe. Ja, werde richtig ruhig. Wenn man im Willen Gottes ist und weiß, ich bin in Gottes Hand, mich kann niemand aus seiner Hand reißen, Tod, noch Leben, noch Fürsten, noch Gewalt, noch Mächte. Pfeif mir, rutsch mir alle Puckel runter, selbst wenn ich mir den Kopf abhaken, ich lebe weiter. Auch ohne Kopf. Ja. Die meisten wissen gar nicht, dass man ohne Kopf auch noch weiterleben kann. Hier auf Kapitel 42, Vers 2, da wird gesagt, Herr, ich weiß, dass du alles tun kannst und dass dir kein Gedanke vorenthalten werden kann. Wenn du das weißt, Gott hat alles in der Hand, er hat alles unter Kontrolle, da kann alles schief gehen in meinem Leben. Ich werde immer noch richtig ankommen, im richtigen Augenblick. Wenn du weißt, Gott kann alles, dann vertraust du ihm, dann bleibst du ruhig und gelöst, dann zerbrichst du nicht den Kopf. Was habe ich hier falsch gemacht? Was habe ich da gesagt? Verstehst du? Der liebe Gott kontrolliert dann über meine Worte. Er biegt das Recht, wie es sein sollte. Wenn du weißt, Gott sitzt im Regiment, er hat alles unter Kontrolle, er hat das letzte Wort, dann wirst du nicht nervös werden. Ja. Dann kann dich nichts aufhalten, dich nichts blockieren. Selbst die Stolpersteine bringen dich nicht zu Fall. Sie hindern nicht, sie blockieren nicht, sie hemmen dich nicht. In aller Liebe, ein Millionär, jetzt hier, bei diesen ganzen Verrückten, die auf der Straße demonstrieren, die letzte Generation, der kam und die ließen ihn nicht durch. Dann stieg er aus, hat einem Watschel gegeben und ist weitergefahren. Jetzt hat er eine Anzeige bekommen, ein Millionär. Der sagt, jetzt bezahle ich die Strafe gerne, verstehst du, kein Problem. Ich bezahle die Strafe für die Ohrfeige und ist weitergefahren. Du solltest dich nicht von dieser letzten Generation, vom Teufel, von den Dämonen, die auf diese Welt losgelassen werden, nicht auffallen lassen. Gib einen Watschel, fahr weiter. Irgendjemand wird schon die Rechnung bezahlen. Die Strafe. So hat er jetzt den Millionär gemacht. Oder hier unser Herr Merz von der CDU, in aller Liebe. Der ging hin, hat ihn an der Seite gestoßen. Lass mich durchfahren. Hier am Reichstag, letzte Woche. Oder gestern, vorgestern. Ja, lass dich nicht aufhalten von dummen Leuten. Bleibe ruhig. Fahre weiter, mach deine Arbeit. Ob es dir gefällt oder nicht gefällt, ob es denen recht ist oder nicht recht ist, der letzten Generation wird nichts recht sein. Glaub mir das. Ja? Für dein Glück, hör mir zu jetzt, schnall dich an, wenn du willst. Für dein Glück, deine Seligkeit, deine Ewigkeit, für deine Gesundheit, für deinen Erfolg ist niemand anders zuständig, außer du selbst oder ich selbst. Ich bin selbst für mein Glück zuständig. In aller Liebe. Ich bin interessiert. Ja, nicht die Politik. Auf die kannst du pfeifen, den Staat, die Kirche, den Priester, den Arzt oder die Bank oder das Arbeitsamt. Kannst drauf pfeifen. Du bist für dein Leben zuständig. Ich lebe, sagt Jesus. Ja, fang an zu leben. Du musst selbst für deine Fundamente deines Lebens sorgen. Nicht auf Sand bauen, nicht auf Menschen bauen. Bau auf Gott dein Vertrauen. Ja, komm zur Ruhe. Werde ruhig. Das klingt, das passt manche nicht. Was? Wir müssen lieb sein. Nächstenliebe. Vergiss die ganze Nächstenliebe. Die ist vom Teufel sowieso. Die Nächstenliebe. Du musst leben. Du musst dich durchsetzen. Du musst kämpfen. In aller Liebe. Du musst arbeiten. Du bekommst von deinem Leben immer nur das, was du selbst tust, was du selbst unternimmst. Deine Gesundheit. Du musst selbst deine Gesundheit in deine Hand nehmen. Fragen, was muss ich machen, damit ich gesund bin? Was muss ich essen? Manchmal macht man Fehler und aus den Fehlern lernt man auch. Ja, ich bin so getrost, dass ich aus meinen Fehlern lernen kann. Ich mache so viele Fehler in meinem Leben und ich lerne aus meinen Fehlern. Auf das musst du aufpassen, auf das musst du aufpassen, auf das musst du aufpassen. Ich weiß gar nicht, auf was alles ich noch aufpassen muss. Ja, das Wort Gottes kommt nur in einer Stunde, wenn ich ruhig bin. Und jedes Mal, wenn ich ruhig bin und drüber nachdenke, komme ich drauf, was ich falsch gemacht habe. Die meisten sind gar nicht ruhig. Die nehmen sich keine Zeit für ihr Seelenheil, für ihre Körper, für ihren Geist. Es geschieht immer nur nach meinem Glauben, das heißt nach meiner Erkenntnis, nach meinem Wissen, nach meiner Begründung. Ruhe ein wenig. In diesen unruhigen Zeiten, verstehst du, der Teufel sorgt dafür, dass du nichts mehr Zeit hast zum Nachdenken. Jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Weißt du, unsere Alten, meine Mutter, die hat noch mit Waschbrett gewaschen. Wir haben keinen Kühlschrank gehabt. Wir haben im Bach unsere Sachen da gekühlt im Winter oder aus dem Fenster rausgestellt. Ja, die haben das alles nicht gehabt. Und die haben so viel Zeit gehabt. Ja, meine Mutter oder meine Oma noch schlimmer. Aber wir haben Mikrowelle, Heizung wird aufgedreht ganz schnell. Da wird das eingeschaltet, Licht, verstehst du? Ich bin aufgewachsen mit einer Petroleumlampe. Bis zu meinem 10. Lebensjahr habe ich kein elektrisches Licht gesehen. Ja, und wir sind glücklich gewesen in aller Liebe. Ganz schnell noch ein paar andere Gedanken. Ja, lebe in unruhigen Zeiten. Glücklich, friedlich, gelassen. Ich möchte ganz schnell noch die Geschichte nehmen. Eigentlich war das der Einstieg für die Predigt für heute. Das andere ist nur so Beiwerk. Ja, in Bethanien gab es drei Geschwister. Es war ein Essenerhaus. Es gab Pharisäer, Schriftgelehrten und Essener. Das waren drei Sekten, die damals in Palästina gaben. Es waren Leute, diese Essener, die auf das Reich Gottes warteten. Und zu denen ging Jesus ein. Da waren drei Geschwister. Da heißt es in Johannes 11, Vers 5, da war Lazarus, da war Martha und da war Maria. Drei Geschwister. Und Jesus war immer wieder dort, wenn er in Jerusalem war, bei denen zu Besuch oder einquartiert. Wir wissen, Lazarus wurde krank und er verstarb. Er hat sogar gestunken. Stellt euch mal vor, der hat gestunken, der gute Mann. Und Jesus sagt, der schläft, als er schwer krank war. Der schläft nur. Wir wissen nicht, warum er krank wurde oder was die Krankheit war. Aber in der Bibel heißt es im Johannes 11, damit die Herrlichkeit Gottes groß werde. Deshalb war der Kerl geschlafen. Ja, und wir sollen auch schlafen, damit die Herrlichkeit Gottes groß wird. Dieser Lazarus-Effekt, ein anderes Wort, das ich verwende für die Auferstehung. Man muss vorher sterben und dann zum neuen Leben erwachen. Er stirbt. Der ist tot. Ruhe in Frieden. Wer leben will, der muss Jesu Stimme hören. Lazarus, komm heraus. Ja, ob er lebendig ist oder tot ist, beide Lebende und Tote müssen die Stimme Gottes hören. Das ist so wichtig. Nur nebenbei, das ist die Geschichte, die ich eigentlich vortragen wollte. Egal. Nur Jesus kann uns retten, helfen und heilen und uns ewiges Leben vermitteln. Das gute Leben, das vollkommene Leben, das Leben aus Gott. Lazarus, komm raus. Und die Frage, die erste Frage, die ich hier stelle, jetzt im Raum. Hörst du die Stimme Gottes? Hörst du die Stimme Gottes? Wann hörst du die Stimme Gottes? Und ich kann dir sagen, wann du die Stimme Gottes hörst, wenn du alles abschaltest. Wenn du alles ausschaltest, alle Fenster zumachst, in den Keller gehst oder auf den Dachboden gehst oder dich im Schrank einschließt, dann hörst du die Stimme Gottes. Oder in der Wüste, bum, 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 bum. Verstehst du? Ja. Du hörst die Stimme Gottes, wenn du diese Predigt hier hörst, heute Abend. Und du solltest dir die Freiheit nehmen, einfach www.berliner-predigten.de wählen und dann wirst du tausende von Predigten hören und Gott wird zu dir sprechen. Rede, Herr, dein Knecht, deine Magd, die hört. Die meisten Leute können nicht glauben, sind krank, sind kaputt, sind am Ende ihres Lebens, weil sie keine Predigt mehr hören. Wann hast du zum letzten Mal eine Predigt gehört, bis zum Schluss, nicht nur irgendwo vorne an? Wir haben jetzt zurzeit auf TikTok, das ist auch so ein Jugendprogramm, TikTok, verstehst du, nur alles in kurze 3 Sekunden, 3 Minuten Predigten. Weißt du, hör doch die ganze Predigt und die dauert ruhig mal 1 Stunde oder mehr. Hör die Predigt. Früher habe ich 1,5 Stunden gepredigt. Hör die Predigt. Jesus ruft, komm heraus. aus deinem frommen Schlaf, aus deiner Faulheit, aus deiner Bequemlichkeit, aus deiner Bitterkeit, aus deinem Selbstmitleid. Komm raus, in den Predigten hörst du, komm raus aus deiner Hoffnungslosigkeit, aus deiner Schwäche. Ich verkündige das Wort Gottes in Kraft und Herrlichkeit. Ja, so wie ich das erlebt habe. Gottes Wort wirkt Wunder, Wenn du draußen bist, und jetzt passiert es beim Lazarus, wenn du draußen bist, dann müssen dir die Leinentücher abgewickelt werden. Ja, du bist noch voll verpackt. Jeder, der zum Heilern kommt, ist noch voll verpackt. Eingewickelt wie eine Mumie, verstehst du? Ja. Du läufst immer noch mit Binden herum, und so viele Christen laufen mit Binden herum, gebunden an der Tradition, an jener Tradition und der nächsten Tradition. Ja, deine Augen binden müssen weg, deine Binden, die deine Hände binden, deine Füße binden. Du musst nicht nur hopfen, 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 verstehst du? Und so viele werden nur, die hopfen und hüpfen nur weiter. Du musst erlöst werden von deinem Brauchtum, von der Religion, der Überlieferungen, was es auch immer ist, von den Sitten und Gebräuchen. Du kommst aus dem katholischen, aus dem evangelischen Raum, aus dem atheistischen Raum. Du musst erlöst werden von diesen Gebräuchen. Bei uns macht man das nicht. Ja, bei euch zu Hause macht man gar nichts. Hat man bisher noch nichts gemacht und wir machen nachher hinterher nichts weitermachen. Du musst erlöst werden von diesen ganzen Sitten und Gebräuchen, von den ganzen Gepflogenheiten. Viele Menschen laufen nur an Binden herum, vom Scheuklopfen, ja, mit einem Tuch vor den Augen. Kopfbedeckung, kein Durchblick, was auch immer es sein mag. Die ganzen frommen Binden um deine Augen, Hände und Beine, die behindern dich nur, damit du nicht zu Jesus kommst. In aller Liebe, das ist, was der liebe Gott möchte. Löst ihn. Und das muss der Pastor Matthäus machen in seinen Predigten. Und das macht er auch. Und der lässt dich nicht behindern. Ob du mir zuhörst oder nicht zuhörst, andere werden mir zuhören. Du sollst dich lösen und erlösen lassen, dass du den Willen Gottes tust in deinem Leben. Lies die Bibel. Ja, in meinen Predigten, ich verkündige das, was Gott mir gezeigt hat, was ich erlebt habe, was mich frei gemacht hat. Von der ganzen Verklemmungen, menschlichen Verklemmungen. Ja, ich mache die Drecksarbeit, auch wenn sie nicht passt, so wie die Leute dort in Bethanien. Jetzt löst ihn jetzt, mach ihn frei. Weißt du, wir singen, oh selig Haus, wo man dich aufgenommen. Ja, das Haus war gar nicht so selig. Das Haus von Martha, Maria und von Lazarus. Oh selig Haus, wo man dich aufgenommen hat. Der Herr hat uns gezeigt, was da alles passieren muss nacheinander. Lazarus stirbt und bei den anderen ist auch nicht viel besser. Martha platzt rein plötzlich. Oh Meister, sag doch meiner Schwester, dass sie mir in der Küche hilft. Bisschen brutzeln, verstehst du, bisschen Karottenschnipseln oder was sonst auch noch. Ja. Und dann kommt der Herr Jesus. Martha, Martha. Martha, Martha. Du hast viel Mühe. Du hast viel Arbeit. Für mich. Verstehst du? Martha hat für Jesus gekocht. Nicht für andere Leute. Für Jesus hat sie gekocht. Du machst dir Mühe und Arbeit. Aber Maria hat das gute Teil erwählt. Ja, das gute Teil. Zwei Frauen, zwei Bilder für unser Leben. Jesus hat beide lieb, beide folgen dem Herrn Jesus. Beide sind zwei Lebensformen, verstehst du, für die sichtbare und unsichtbare Welt. Martha, Martha. Verstehst du? Ich hätte mich erschreckt, wenn er sagt, Martha, Martha. Wenn er gesagt hätte, Johannes, Johannes. Verstehst du, wir ja in Boden versunken, denn das heißt was. Ja, für das zukünftige Leben und für das irdische Leben und so weiter. Martha, Martha, da machst du so viel Mühe, da brutzelst und kochst und so weiter. Aber sorg mal für deine Seligkeit. Und dann, Maria hat das gute Teil erwählt. Das ist eine Schlafmütze, verstehst du, eine fromme Betschwester. Das war die Maria. Und das ist ihr guter Teil, das soll von ihr nicht genommen werden, dieser gute Teil. Beides ist wichtig, beides ist richtig, verstehst du? Aber alle Extreme taugen nichts. Weder in der Küche nur noch brutzeln für den Heiland und nur noch zu den Füßen Jesus sitzen wie Maria in Bethanien. Ja. Weder das Arbeitsleben noch das Glaubensleben hat eine Bedeutung. Sind Lebensentwürfe. Aber alles Extreme. Hüte dich vor den Extremen. Das ist, was ich predige. Ruhe ein wenig. Mach nicht so viel. Dass du nur noch den Heiland bist. Oh, süßer Jesus. Oh, Heiland, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Vergiss es. Ja, auf einer Bibelschule in der Schweiz, da kommt eine neue Diakonisse und die muss zuerst mal ganz klein anfangen und die putzt und die ist so glücklich, dass sie jetzt in der Bibelschule sein darf und singt, meine Heimat ist in der, und hinter hier steht die Oberin und klopft auf die Schulter, aber Schwester, deine Arbeit ist in der Nähe. Deine Arbeit ist in der Nähe. Das Leben der Martha steht für unsere Welt. Es war wichtig. Und das Leben der Maria, ja, das ist, was man erwartet. Weißt du, so viele leben nur noch für den Himmel, nur noch für den Heiland, nur noch für den Herrgott. Auch das ist nichts. Verstehst du, wir sind mit beiden Beinen hier auf dieser Welt und wir müssen unsere Arbeit tun. Das geht mir so. Und das ist mein Leben. Maria hört auf Jesus und nimmt sich Zeit für Jesus, das ist wichtig. Und Martha nimmt sich Zeit auch in der Küche und muss nicht kritisieren. Sag meine Schwester, dass sie kommt und mir hilft. Jeder muss wissen, was er zu tun und was sie zu tun hat. Beide waren sie mit dem Herrn verbunden. Beide dienen dem Herrn. Der Lazarus ist gestorben, der liebe Bruder, verstehst du? Martha nahm ihn auf. Ja, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann sagt Jesus, Martha, wenn du glauben könntest, du würdest die Wunder Gottes sehen. Sie hat immer geglaubt, was drüben mal passiert, später in der Ewigkeit. Glaub doch jetzt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich ich stürbe. Und diese Maria nimmt ihn auf wie einen Heiland, wie einen Lehrer, wie einen Rabbi, wie einen Guru. Mein Jesus, mein Jesus. Hör doch auf damit, mein Jesus. Lebe mit beiden Beinen in dieser Welt. Das ist meine Botschaft. Ruht ein wenig. Und da heißt es, Maria wählte den guten Teil, der nicht von ihr genommen werden sollte. Lukas Kapitel 10, Vers 2. Das Gute ist nicht nur, ja, dass die Sünden einem vergeben sind, dass einer das ewige Leben hat. Nein, es ist, dass man eine ständige Beziehung zum Herrn hat. Und das kann ich jeden Tag haben. Ich kann, während ich an der Drehbank arbeite, am Computer arbeite, überall eine gute Beziehung mit dem Heiland haben. Auch schlafen, wenn ich nichts tue. Ich habe eine gute Beziehung mit dem Herrn Jesus. Und manche Leute aber verlagern sich nur noch ins Kloster gehen. Aber weißt du, die Leute im Kloster, die meisten sind dumm. Und denken im Kloster, da betet man die ganze Zeit. Da hat man Frühgebet und Abendgebet oder Mittagsgebet. Aber zieht man Kräuter, verstehst du, da hackt man im Garten, verstehst du, da hat man so viel Arbeit im Garten zu tun. Du glaubst gar nicht, wie viel Arbeit im Kloster ist. Da muss man lesen, da muss man studieren. Oh, liebe Zeit. Ich war mal, habe mir mal ein Klosterleben, mal einen Tag angeguckt. Du, ich habe gesagt, nee, im Kloster werde ich nie gehen. Das ist nicht mein Leben. Ich möchte beides. Verstehst du? Beides. Unsere Errettung ist keine religiöse Erfahrung, es ist ein Teil unseres Lebens, ein Geschenk Gottes. Und das muss ich richtig verstehen, richtig verarbeiten, richtig ausleben. Ich darf wie Maria die Welt vergessen und es geht trotzdem weiter. Auch der Heiland, wir haben ja Weihnachten bald. Stellt mal euch vor, der Herr Jesus kommt auf diese Erde, der kümmert sich nicht um die Sterne, um die Planeten, um das Sonnensystem und was alles ist, verstehst du? Die Welt geht auch ohne ihn weiter. Und Brüder und Schwestern, auch ohne dich geht die Welt weiter. Lob und Dank, auch ohne dich, auch ohne mich. Die Welt geht weiter. Die Dinge der Zeit sind vergänglich, die Dinge der Ewigkeit sind dauerhaft. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in der Ewigkeit. Und tu, was ist der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes? Dein Körper muss sterben, die irdischen Verbindungen müssen aufgelöst werden. Die Seele geht zu Gott. Dir geht es, wie es deiner Seele geht. Das Wohlergehen deiner Seele ist das Einzige, wofür du sorgen solltest. Der schläft. Der Lazarus schläft. Das wird besser mit ihm werden. Dummer Gedanke. Ja, der ist gestorben. Stinkt ja schon. Ja, Martha war so abgelenkt von all den Vorbereitungen, die sie getroffen hat, was sie treffen musste, dass er mit Heiland alles schmeckt, verstehst, dass er gesund ist, dass er noch weiterwirken kann. Sie hat die vielen, ja, Dinge für den Herrn getan, aber das ist nicht darauf, wo es ankommt. So viele Toten kümmern sich gar nicht, das ist gar nicht wichtig. Denk drüber nach und geh weiter. Ja, sie sind alle gestorben. Auch der Lazarus noch hier. Weißt du, auch der Auferweckte aus, die Juden kamen und fragten, Lazarus, wie war, als du im Jenseits warst? Hast du den Thron Gottes gesehen? Warst du im Tempel? Sie befragten diesen Lazarus. Und ist so wichtig, ihr Lieben. Ja, leb weiter. Gestalte dein Leben weiter. Mach dir keine unnötigen Gedanken. Ich habe Ruhe. Und das hat Gott in meinem Leben gewirkt, dass ich zur Ruhe gekommen bin. Bin nicht immer zur Ruhe gekommen, aber ich komme so langsam, aber sicher zur Ruhe. Im Himmel bekomme ich dann ja alles, was ich brauche, was mir fehlt. Kümmere dich nicht um das Vergängliche. Martha, Martha, du machst dir viel Sorgen. Lukas Kapitel 10, Vers 41. Komm aus dieser unruhigen Zeit in die ruhige Zeit Gottes hinein, in diese Weihnachtszeit, in der stillen Zeit. Adventszeit, stille Zeit, verstehst du? Aber das tut mir leid, es ist gar keine stille Zeit, es ist die hektischste Zeit des Jahres überhaupt. Komm zur inneren Ruhe. Und das ist das Geheimnis glücklicher Menschen. Aristoteles hat einmal gesagt, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel setzen, dass wir weiterkommen. Kümmere dich um das Leben, was es ist. Es liegt in deiner Hand, Ruhe zu bewahren in unruhigen Zeiten. Lass die Seele baumeln. Wann hast du zum letzten Mal gebaumelt, wenn du weißt, was es ist? Mein Thema, innere Ruhe in unruhigen Zeiten. Lass deine Gedanken freien Lauf. Fantasier mal, spinn mal in aller Liebe. Ja? Lebe nach deinem Urbedürfnis. Lebe in Ruhe. Und ich möchte jetzt etwas empfehlen, was ich vielen Christen empfehlen würde. Geh nicht in die Gemeinde, geh in den Wald. Geh in den Wald, ja. In den Wald und betrachte, wie der Wald lebt. Verstehst, der Wald riecht, vor allem nach dem Regen, der duftet. Ja. Ruhe zu finden, das ist andererseits eine Kunst, die viele verlernt haben. Und deshalb sind sie so hektisch, so nervös. Geh in den Wald. Tritt auf deine Bremse, ignoriere die ganzen E-Mails und die ganzen SMS und die ganzen Telefonanrufe. Lass dich nicht belasten von dem ganzen dummen Zeug. Lebe. Generationen vor uns haben ohne Mist gelebt und sind glücklich gewesen. Dein Großvater und Urgroßvater. Frag ihn mal, wenn er noch lebt. Konzentriere dich wirklich nur auf das Leben. Was ist das Leben? Was ist das Leben? Antworte mal, sag mir es. Nimm das Leben nicht so tragisch, so tierisch ernst. Ja, die Welt geht auch ohne uns, sogar ohne Jesus weiter. Das braucht die Welt nicht. Verstehst? Guck mal, Jesus ist hier in Bethlehem geboren. Wir haben hier so schöne Krippe, auch wenn eine Puppe aus Plastik ist. Ja, er lebte, verstehst du? 35 Jahre lebte er und war hier unter uns, hat sich gar nicht gekümmert, wie funktionierte Jupiter und der Saturn und der Merkur und die Erde. Das war ihm vollkommen wurscht. Nimm dich nicht so wichtig. Überall dort, wo es Bäume, Sträucher, Blumen oder sogar Berge gibt, dort wird deine Seele beruhigt am Wasser. Als ich in Memel war damals, Urlaub gemacht habe, ich bin jeden Abend nach Windenburg, Wente damals am Strand gefahren. Ich wollte Sonnenuntergang sehen. Das hat meine Seele so gut getan. Sonnenuntergang, ja. Das beruhigt die Seele. Geh in den Wald. Bet nicht so viel. Im Wald wirst du Gott finden. In aller Liebe, was ich dir sage. Dort ist noch so ein Rest vom Paradies. Dort gibt es noch Leben. Im Wald begegnest du deinem Glück. Dort auf der grünen Wiese leg dich mal hin und dann guck mal die Wolken, wie die gehen. Das ist verrückt. Verstehst du, jede Wolke ist anders, anderes Gesicht. Wann hast du das zum letzten Mal sowas gemacht? Suche die Ruhe. Die Ruhe findest du in der Natur, nicht in der Technik. Da kannst du sie alle pfeifen und verheizen und deinen Müll schmeißen. Ja. Weg von der Kirche, weg von den Geräten, von der Musik, von den Pastoren, von den frommen Geräuschen. Auch vom Herrn Matudis, vom Internet, verstehst du? Geh weg, geh in den Wald. Von der ganzen Lärmbelästigung fang an, die Stimme Gottes zu hören. Was er euch sagt, das tut. Höre, ja, auf deinen Körper, höre auf deinen Geist. Nippe langsam deinen Tee, nimmst du zu dir. Nimm deine Umgebung wahr und tu etwas Einfaches, etwas Schlichtes, etwas Gelassenes, was ein Kind tun würde. Verstehst du? Frag, was ein Kind tun würde. Geh langsam an dein Problem ran. Genieße die Stille der Nacht. die göttliche Ruhe. Gott hat die Nacht zum Schlafen gemacht und nicht zum Geistern. Und was weiß ich noch alles. Nacht, da wirst du regeneriert. Nachts arbeitet der liebe Gott. Denk an die Momente, an denen du die Ruhe hast, Frieden hast, wo Gott wirkt. Wenn du zurücktrittst, dann handelt Gott. Langsam in den Wald gehen. Also ich mache gerne einen Waldspaziergang. Das tut meiner Seele sehr gut, so ein Waldspaziergang. Deine Abwesenheit fördert Gottes Gegenwart. Tritt zurück und lass Gott vortreten. Die schlechten Zeiten können wir nur im Glauben überstehen, indem wir sagen, Herr, guck mal, das hast du gemacht. Ich bin mal mit meinen kleinen Kindern mal spazieren gegangen. Dann sagt eines meiner Kinder, Papa, aber das hat auch der liebe Gott gemacht. Das hat auch der liebe Gott gemacht. Verstehst du? Wir haben es vergessen, was der liebe Gott alles gemacht hat. Wir denken nur, wenn er uns geheilt hat, wenn er uns berührt hat, wenn er uns errettet hat, wenn er uns die Sünden vergeben hat. Nein, das ist nur Nebensache. Das ist nicht einmal das Redewert. Die Bäume, die Pilze, das Geheimnis der Pilze. Entdeck mal das Geheimnis der Pilze im Wald. Nur zusammen im Wald, da wirst du Gott finden. Finde Ruhe für deine Seele. Die meisten haben keine Ruhe. Deshalb kommt nicht in der Kirche, geht in den Wald. Ja, geht in den Wald. Dort wirst du Gott finden, in aller Liebe, wo auch immer ist. Dort kannst du ruhig sein. Einfach dich unter dem Baum mal hinsetzen. Jesus, du sagst zu mir und zu uns allen, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Ja, bei dir, ja, darf ich mich ausruhen, alles abladen, alles loslassen. Ich darf still sein und sehen, wie die Sonne untergeht und am nächsten Morgen geht die Sonne wieder auf. Das ist das Leben, lieber Heiland. Und die Natur belastet mich nicht, sondern sie entlastet uns. Heiland, schenk meinen Hörern, wo sie auch immer sind, jetzt in diesem Augenblick, Ruhe, dass sie nicht belastet, sondern entlastet werden. In Jesus Christus. Amen.